that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hi, hier ist mal wieder Axel.
Und hier ist wieder Mirko.
Wir treffen uns heute wieder bei ArkhamInsiders.com, um uns über H.P. Lovecraft zu unterhalten.
Ja, über H.P. Lovecraft. Aber vorher noch ein paar Worte in eigener Sache. Wir haben jetzt schon einige Podcasts aufgezeichnet und wir wollen mal ein kurzes Feedback geben, wie wir das finden, dass ihr so viele Kommentare und Mails schreibt. Und das ist ganz einfach, wir finden es großartig und wir wollen diese Gelegenheit nochmal benutzen, um uns wirklich bei euch zu bedanken. Vielen Dank für das Lob, für die Kritik, für die ganzen technischen Hinweise. Wir versprechen, dass wir die ganze Zeit dranbleiben und versuchen es immer wieder zu verbessern, dass wir die Tonqualität weiter vorantreiben, damit es nicht ganz so rauscht im Hintergrund. Aber ich sende aus den 20er Jahren aus New York, das wird alles ein bisschen kompliziert. Wir freuen uns, dass der Podcast so gut ankommt. Wir bekommen immer wieder wirklich, wirklich herzliche Nachrichten und wir werden natürlich dranbleiben und für euch Lovecraft weiter erforschen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also die Kommentare bis jetzt waren wirklich durchweg positiv, auch konstruktiv. Irgendwas Vernichtendes haben wir bis jetzt noch nicht erhalten. Das ist natürlich immer sehr schön so, das motiviert sehr stark. Ansonsten, ja, hast du alles gesagt, dem kann ich mich, wie gesagt, nur anschließen und bleibt uns weiter gewogen. Wir werden weiterhin auch unser Bestes geben.
Ja, wir werden dranbleiben. Und das war's dann für heute. Nein, war es natürlich nicht. Entschuldigung. Was wir heute besprechen wollen, ist gar nicht so ganz einfach. Ich komme ja vom Niederrhein weg und da sind die ganzen Familiengeschichten und diese ewigen Stammbaum- Quälereien, wie der Hans-Dieter Hüsch so treffend beschreibt, das gehört ja zu uns. Und naja, Lovecraft hat auch einen Stammbaum und er war sehr stolz auf seine Familiengeschichte. Und wir, Axel und ich, haben uns jetzt aufgemacht, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, denn die Nummer ist gar nicht so einfach.
Richtig, vor allem ist sie gekennzeichnet durch zahlreiche Irrtümer. Irrtümer sowohl von Seiten der Lovecraft-Forschung als auch, was natürlich noch bedeutender ist, auch von Lovecraft-Seite her. Also er selbst unterlag einigen Irrtümern und irrte sich relativ häufig eigentlich in seinen eigenen familiären Angelegenheiten. Also besonders die väterliche Linie, die ja aus Devonshire oder aus der Grafschaft Devon in England stammte, da hat er sich einige Male mit vertan.
Das stimmt, aber nun, wir werden sehen. Es bleibt trotzdem spannend. Und um einen kleinen Einstieg zu geben, im Januar 1920 beschreibt Lovecraft seinen Brieffreunden Alfred Galpin und James Ferdinand Morton einen Spaziergang mit seiner Tante Lillian Clark über den Swan Point Cemetery. Das ist der Friedhof in Providence, wo er dann selber auch begraben wird. Und dieser Spaziergang fand statt im Juni 1917. Die beiden blieben vor einem Grabstein stehen, der das Datum 1711 trug. Und da wissen die meisten Lovecraft-Fans schon, worauf ich hinaus will. 1917, 1711 sind natürlich die signifikanten Daten für Lovecrafts erste erwachsene Erzählung, The Tomb. Und angesichts des Grabsteins auf dem Swan Point Friedhof schrieb Lovecraft, warum konnte ich mich nicht mit ihm unterhalten und mich nicht weiter mit dem Leben des von mir bevorzugten Zeitalters vertraut machen? Was hatte seinen Körper verlassen, dass ich mich nicht mehr mit ihm unterhalten konnte? Ich besah mir das Grab sehr lange und in der Nacht meiner Rückkehr begann ich mit meiner ersten Geschichte der neuen Serie, The Tomb. Man muss dazu wissen, sie betrachteten den Grabstein eines entfernt Verwandten, wie Tante Lillian später sagte. Und wir haben es in wahnsinnig vielen Erzählungen von Lovecraft mit Familiengeschichten, Verwandtschaftsverhältnissen zu tun, die nicht zuletzt Ursache für das Grauen sind. Wir haben The Tomb, Picture in the House, Rats in the Walls, Facts Concerning the Late Arthur German and His Family, The Lurking Fear, the Case of Charles Dexter Ward. Dieses Thema taucht auch bei Lovecraft in den eigenen Erzählungen immer wieder auf.
Ja, es taucht nicht nur auf, es ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und in meinen Augen oder persönlich fasziniert mich das teilweise mehr als wirklich so dieses Element des Grauens, als diese ganzen Monstrositäten und fremden Götter, die ja später ja ins Spielfeld führt. Vor allem diese Familiengeschichten, die tauchen teilweise schon in den früheren Geschichten auch auf. Und du hast ja einige Erzählungen gerade genannt. Ich habe mir einfach auf gut Glück mal drei für heute, für diese Folge rausgepickt, wo ich ein paar Takte zu sagen wollte. Die eine hast du eben erwähnt, das ist der Fall Charles Dexter Ward. Und da spielt ja eine ganz große Rolle der Joseph Curwen, dieser böse Hexenmeister. Und das ist tatsächlich der Ur-Ur-Urgroßvater des Erzählers Charles Dexter Ward. Und Curwen war im Jahr 1692 von Salem nach Providence gekommen und hat dort eben sein Unwesen getrieben. Und Lovecraft lässt ihn dann eben nochmal in der Jetztzeit, in der erzählerischen Zeit auch auferstehen, beziehungsweise Besitz ergreifen von Charles Dexter Ward. Die andere Erzählung ist auch prädestiniert, um hier als Beispiel zu dienen. Das ist die Ratten im Gemäuer. Da geht es um eine Adelsfamilie in Südengland, die bereits im 13. Jahrhundert Erwähnung findet. Aber das reicht Lovecraft natürlich noch nicht. Wer sich die Erzählung durchliest, der wird wissen, dass er dann noch viel, viel weiter zurückgeht in die römische Zeit. Und als drittes Beispiel möchte ich eben noch kurz erwähnen, eine der faszinierendsten Erzählungen für mich von Lovecraft, The Shunned House, das auf Deutsch das gemiedene Haus. Das ist in Hinblick auf die Familiengeschichte in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen hat Lovecraft dort seinen Onkel, dem Arzt Dr. Franklin Clark, der mit seiner Tante Lillian Phillips verheiratet war, ein Denkmal gesetzt, in dem er ihn als dem Onkel des Erzählers, Elihu Whipple, nochmal da in der Erzählung vorkommen lässt. Und auf der anderen Seite ist das sehr interessant, weil über mehrere Seiten, bevor eigentlich wirklich irgendwie was Unheimliches oder was Fantastisches geschieht in der Erzählung, wird über das unglückliche Geschick der Familie Harris berichtet, die eben in diesem berühmt-berüchtigten gemiedenen Haus gewohnt hat und dort einige sehr mysteriöse Todesfälle zu verzeichnen hatte. Und auch das reicht Lovecraft nicht. Er geht da noch einen Schritt weiter zurück ins 17. Jahrhundert und führt dort eine Hugenottenfamilie, Roulet, ein, die aus Frankreich nach Providence gekommen war. Und die ist dann letztendlich auch der Stein des Anstoßes. Die ist dafür verantwortlich, warum das gemiedene Haus so einen schlechten Ruf in der Story genießt.
Die Story ist großartig. Wir werden natürlich zu gegebener Zeit die Geschichten selbst besprechen, denn da gibt es eine unglaubliche Menge zu berichten. Das Shunned-House hat gar nicht so viele Fans, aber ich mag die Geschichte auch. Sie ist wirklich gruselig. Also Lovecraft selber liebt alte Familiengeschichten, seine eigene, und er erfindet welche. Um 1905, also mit 15, hatte er zum ersten Mal Familienaufzeichnungen von der Tante seines Vaters, nämlich Sarah Allgood, angefordert sozusagen. Er hat sie schriftlich gebeten, da mal was zu zeigen. Und danach lernte er ein bisschen Ahnenforschung tatsächlich unter der Anleitung von Dr. Franklin C. Clark, den wir gerade erwähnt hatten, und eben dem Mann von Tante Lillian. Clark selbst war Mitglied der Historical Society of Providence und ihm wurde vom Herausgeber des Vital Record of Rhode Island, nämlich James N. Arnold, im Vorwort gedankt für dessen Hilfe und Ratschläge bei der Erstellung der verschiedenen Stammbäume. Und man kann sagen, dass Lovecraft selbst ein Hobbyfamilienforscher war und sich anfangs hauptsächlich auf die Aufzeichnung aus seiner Familie verließ und die zitiert hat. Und ja, 1915 im Januar zum Beispiel schreibt er an Maurice W. Moe, dass der mütterliche Zweig typische Neuengland-Yankees sind. Und sie seien von Lincolnshire nach Rhode Island gekommen und das im späten 17. Jahrhundert und haben sich in der Nähe von Foster niedergelassen. Und wieder der berühmte Brief aus dem November 1916 an Reinhard Kleiner, sagt er, dass sein Vater der Sohn eines Engländers gewesen sei, der von Devonshire 1847 in den Staat New York gezogen sei.
Ja, aber selbst dieses Datum, zum Beispiel bei Joshi, kann er das nicht also mit Gewissheit verifizieren. Also er kommt letztendlich zu dem Schluss, the best one can say is that Joseph Lovecraft is found in the Rochester area around 1830 to 31. Also er kann nur mit dem Datum im Prinzip dienen, wann der Name Joseph Lovecraft da zum ersten Mal in der Gegend auftaucht.
Es gibt sehr viele Unklarheiten, was die Herkunft der Lovecrafts angeht und was die Herkunft der Phillips angeht. Das ist zwar schon etwas besser gesichert, aber da kommen wir gleich zu. Beispielsweise hat er 1931 an Moe geschrieben, dass Joseph Lovecraft, der wohl von 1774 bis 1850 gelebt hat, 1827 in Kanada angekommen sei. Und vermutlich, oder so hätte er es gerne gehabt, sei er der Sohn eines gewissen Thomas Lovecraft gewesen. Und Joseph Lovecraft oder Joseph Lovecraft sei hingegen erst 1831 nach Kanada gekommen und 1850 gestorben. Das ist ein ganz schönes Durcheinander, was die Anfänge der Familien angeht. Und ja, zwar kann man sagen, dass Lovecraft sich für fast 20 Jahre lang seines Lebens mit der Familiengeschichte beschäftigt hat und neben den eigenen Familienpapieren auch irgendwann die Archive der Providence Public Library benutzt hat, die in der Empire Street, und das bereits erwähnte Vital Record und durch die Ermutigung eines Briefpartners, und das war Wilfred B. Talman, der selbst ein sehr, sehr eifriger Familienhistoriker und Ahnenforscher war, lernte er auch komplizierte Quellen zu benutzen, wie zum Beispiel das John Osborne Austens Genealogical Dictionary of Rhode Island. Das muss ein ziemlich umfangreiches und ziemlich kompliziertes Ding sein. Talman selbst war Spezialist für holländische amerikanische Geschichte. Und die hatten sich 1926 in New York getroffen.
Ja, die Verwirrung, die du eben schon angesprochen hast, das hat zum Teil auch damit zu tun, dass sich gewisse Vornamen auch immer wieder überschneiden. So gibt es ja zum Beispiel zwei Josephs, die eine entscheidende Rolle spielen oder angeblich eine entscheidende Rolle spielen. Und zu dem Thomas Lovecraft, den du eben erwähnt hast, ich weiß nicht, ob es da auch einen oder zwei gibt. Dazu möchte ich noch sagen, es gibt ja diese ansonsten sehr gute Seite hplovecraft.com. Und dort befindet sich auch ein H.P. Lovecrafts Family oder Family Tree. Und der beginnt eben oben links mit der Lovecraftschen Seite, also der väterlichen Seite, mit eben jenem Thomas Lovecraft, der, so steht es da, von 1745 bis 1826 gelebt hat und mit einer Letitia Edgecombe verheiratet gewesen ist. Ja. Und der Lovecraft-Forscher Kenneth W. Fake Jr. konnte das aber eben nicht bestätigen. Also er hat die Akten da für die Gegend durchgesehen, gesichtet und bei Joshi steht, we have not been able to find any Thomas Lovecraft who married Letitia Edgecombe in 1766 and was proprietor of Minster Hall near Newton Abbott. Also er konnte diese Leute überhaupt nicht ausmachen.
Das ist richtig. In egal welchem Zusammenhang, welchem Lovecraft-Familienforscher man begegnet, da dieser Punkt bleibt vollkommen im Dunkeln. Da kann man nur spekulieren. Tatsächlich ist es nicht einfach, diese Lovecraft-Linie zurückzuverfolgen. Wenn man Andeutungen über Winfield Scott Lovecraft, Lovecrafts Vater, sich anguckt, man weiß gar nicht mal genau, was der alles gemacht hat. Das ist alles äußerst unklar. Die Aufzeichnungen von Sarah Elgood, eben seiner Großtante väterlicherseits, zeigen wohl, dass der Name Lovecraft oder Lovecraft nicht vor 1450 in der Gegend um Devonshire angeblich auftaucht. 1560 taucht ein gewisser John Lovecraft auf. Und Joshi weist auch hier darauf hin, dass der, wie schon erwähnte, verdienstvolle Lovecraft-Forscher Kenneth W. Fake und seine Mitarbeiter Langley Searles und Chris Docherty keine männlichen Lovecrafts vor Joseph Lovecraft finden konnten. Da ist nichts. Also man kann vermuten, dass es da irgendwelche Linien gibt. Und Kenneth Fake sagt ziemlich klar, es ist wahrscheinlich, dass Lovecraft nicht von den großen Linien abstammt. Aber Lovecraft selber glaubte, dass er beispielsweise von den Musgraves von Eden Hall in Cumberland abstammte. Und da gibt es eine großartige Anekdote und Axel, die ist dir vorbehalten.
Oh, vielen Dank. Ja, das ist bestimmt einer der populärsten Irrtümer, zumindest einer der unterhaltsamsten. Du hast das eben schon erzählt, die Familie Musgraves und der Begriff Luck of Eden Hall. Lovecraft dachte, er sei über die Großmutter väterlicherseits mit dieser Familie Musgrave verwandt. Die Musgraves entstammten der Grafschaft Cumbria im Nordwesten Englands und hatten dort ihren Stammsitz, Eden Hall House nannte sich das. Und an diese Familie knüpft sich folgende fabelhafte Geschichte. Nämlich ein Familienmitglied stand im Verdacht oder sogar im Verruf, den Elfen ein kostbares, reich verziertes Trinkglas gestohlen zu haben. Und sie haben es eben nicht geschafft, ihm das Glas wieder entreißen zu können. Er hat sich damit aus dem Staub gemacht, aber haben ihn noch hinterherrufen können. Zitat, if the glass either break or fall, farewell to the luck of Eden Hall. Also wenn dem Glas irgendwas passiert, wenn es zerbricht oder sonst wie beschädigt wird, dann wird das Glück Eden Hall verlassen. Und so heißt das Glas auch. Es wird oder umgangssprachlich als Luck of Eden Hall bezeichnet. In Wahrheit handelt es sich um ein Gefäß, das im Nahen Osten, Syrien oder Ägypten im 14. Jahrhundert gefertigt wurde und auf irgendwelchen Wegen ins Vereinigte Königreich nach England gekommen ist. Und das Erstaunliche an diesem Glas ist, dass es sich über Jahrhunderte im Besitz der Musgraves befunden hat und dass es eben so gut erhalten ist. Und der heutige Standort ist im Victoria and Albert Museum in London und es ist auch problemlos möglich, sich im Internet ein Bild von diesem Glas anzugucken. Sieht recht hübsch aus.
Das werden wir natürlich in den Shownotes präsentieren. Ja, soweit zu den Musgraves. Musgrave ist ja auch ein Name, der bei Sherlock Holmes auftaucht. Das Musgrave-Ritual. Das ist eine der faszinierendsten Sherlock Holmes-Geschichten, wie ich finde. Aber das führt zu weit. Lovecraft schreibt 1927 an Frank Belknap Long, dass der Ururgroßvater tatsächlich aus Devonshire stammen soll, wo er gezwungen war, damals den Familiensitz Minster Hall nahe Newton Abbot zu verkaufen. Und das führte dann dazu, dass die Familie auseinanderfiel und Joseph Lovecraft mit Mary Fulford Lovecraft nach New York ging. Und sie hatten 6 Kinder, das waren John, William, Joseph, Aaron, George und Mary. 1931 sollten sie sich dann in der Gegend um Rochester, New York niedergelassen haben. Da es für diese Zeit keine Lovecrafts in den Aufzeichnungen der Einwandererhäfen gibt, kann man wohl vermuten, dass die Lovecrafts zuerst in Ontario, Kanada, sich niederließen. Das hatten wir ja gerade eben schon kurz erwähnt. Somit kann man sagen, dass Joseph Lovecraft der Patriarch der amerikanischen Lovecrafts ist. Und der starb 1850 mit 75 Jahren auf einer Farm. Und auch der Zensus von 1850 listet die Söhne Joseph Lovecrafts bis auf Aaron auf. Und die waren wohl alle Händler und Unternehmer, soweit man das feststellen konnte.
Ja, nochmal zu den ganzen Namen. Mir ist, als ich diesen Stammbaum der Lovecraft Family auf der Seite hplovecraft.com durchgegangen bin, aufgefallen, dass es auf der Lovecraftschen Seite relativ viel biblische Namen gibt. Mhm. Und auf der Phillips-Seite gibt es teilweise auch biblische Namen und teilweise tauchen auch Namen aus der griechischen Mythologie auf. Also insgesamt Namen, die für uns relativ ungewöhnlich klingen. Joseph haben wir jetzt schon öfter erwähnt. Damit ist möglicherweise oder wahrscheinlich Joseph, einer der Stammväter der 12 Stämme Israels, gemeint. Dann haben wir eben schon gehört Aaron Lovecraft. Aaron war der älteste Bruder von Moses im Alten Testament. Auf der Phillips-Seite gab es eine Althea E. Wiese, weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, jedenfalls Althea war in der griechischen Mythologie eine Königin. Also auch von der Seite her ist das eigentlich ganz interessant, sich mal diese Namen anzuschauen und vor allem gilt es zu bedenken, Lovecraft hat einige dieser Namen ja auch in seinen eigenen Erzählungen eingesetzt. Nun waren das vielleicht nicht so ungewöhnliche Namen, also Joseph war nicht so ungewöhnlich, wir finden ihn wieder als Joseph Curwen in der Fall Charles Dexter Ward, aber zum Beispiel in das Ding auf der Schwelle gibt es ja eine Hexenmeisterin namens Azenite Waite und das ist schon ein relativ ungewöhnlicher Name und Azenite entstammt auch dem Alten Testament und sie war die Ehefrau von Josef und so kann man eben auch weiter sich durch diese Namen da arbeiten und dürfte sicherlich noch das eine oder andere Interessante zutage fördern.
Ja, ich hatte vorhin gesagt, Helen Allgood sei seine Großtante gewesen. Das ist natürlich nicht richtig. Sie war seine Großmutter, denn Lovecrafts Großvater väterlicherseits eben George Lovecraft arbeitete als eine Art Sattler und Geschirrmacher und die Brüder waren alle Grundbesitzer und dann recht wohlhabend. Das spricht eigentlich für einen fast schon puritanischen Lebensstil, ja, nicht wirklich puritanisch, aber das, was du gerade gesagt hast, diese biblischen Namen, diese mythologischen Namen, es ist wirklich interessant, wie oft das in Lovecrafts Geschichten auftaucht, aber auch, wie oft diese Namen in der richtigen Yankee-Tradition, in der neuenglischen Tradition auftauchen. Diese Namen begegnen uns immer wieder und das macht für den Einsteiger Lovecrafts Familiengeschichte und Familienstammbaum gar nicht so einfach zu durchschauen, weil sich diese Namen immer wieder in irgendeiner Weise hervortun. So war es ja Tradition. Deswegen heißt Howard Phillips Lovecraft ja auch Phillips mit zweitem Vornamen, diese bestimmten Namen tatsächlich weiterzutragen. Da komme ich aber gleich noch zu einem Beispiel. Das ist wirklich interessant. So, George Lovecraft zog mit Helen Allgood von Rochester nach Mount Vernon, New York in den 1860ern und auch die hatten 6 Kinder, von denen eigentlich nur 3 das Erwachsenenalter erreichten, eben Emma oder Emily, Jane und eben Winfield Scott und Marie-Louise. Und es erscheint so, dass Lovecraft kaum Kontakt zu seinen Tanten väterlicherseits hatte. Und Joshi kommt zu dem Schluss, dass Howard der letzte tatsächlich lebende männliche Vertreter der Lovecraft-Linie in Neuengland oder vielleicht sogar in ganz Nordamerika ist. Allerdings gibt es noch Angehörige aus der Joseph S. Lovecraft und Mary Fulford Linie. Nur die kann man aus irgendeinem Grund nicht ausspüren oder es nicht nachvollziehen. Aber lebende Verwandte gibt es tatsächlich. Und da kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir nämlich die Whipple-Seite, die Phillips-Seite uns anschauen.
Zu der Lovecraft-Seite kann man vielleicht noch kurz hinzufügen, das ist natürlich auch eine Geschichte, die noch nicht zu Ende geschrieben ist und erst kürzlich ist ein E-Book herausgekommen, das nennt sich The Other Mr. Lovecraft und ist verfasst von einem David Eckhart. Und es trägt im Untertitel, heißt es, A True Story of Tragedy and the Supernatural from H.P. Lovecraft's Family Tree. Und in diesem E-Book kann man sich für 2,50 Mark, hätte ich jetzt fast gesagt, für 3,99 € bei Amazon runterladen, geht es um Frederick Aaron Lovecraft. Da auch nochmal den Aaron. Der hat von 1850 bis 1893 gelebt. Ist 1893 nicht einfach gestorben, sondern hat sich erschossen. Und das war ein Cousin zweiten Grades von Howard Phillips Lovecraft und ein Cousin ersten Grades von seinem Vater. Und war lediglich 3 Jahre älter als Howards Vater Winfield. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil dieser Frederick Lovecraft hatte sich irgendwie verspekuliert und 100.000 Dollar verloren und litt daraufhin an der Wahnvorstellung, er sei völlig verarmt, was nicht der Tatsache entsprach. Litt außerdem an Nervositätszuständen, an einer Depression und hat eben schließlich den Freitod gewählt. Und damit haben wir neben Howard Phillips Mutter Susan Lovecraft und seinem Vater Winfield eigentlich noch einen dritten Charakter in der Sippe, der gesundheitlich nicht ganz auf Linie war, der die Nerven verloren hat, der psychisch krank war. Ja, bezeichnet es eben hier, dass dieser Mensch, dieser Frederick Lovecraft, sich dann erschossen hat. Ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, vielleicht nur Nebenschauplatz. Und man sollte da jetzt nicht irgendwie vielleicht zu gewagte Schlüsse ziehen auf den Gesundheitszustand der ganzen Familie. Aber der war durchaus auch eine Person der Gesellschaft der damaligen Zeit, dieser Frederick Lovecraft. War nicht ganz unbekannt, war auch mit einer bekannten Schauspielerin liiert und ja, ist einfach eine schöne Sittengeschichte der damaligen Zeit.
Ja, also es gibt tatsächlich noch viel zu entdecken und es kommt immer wieder was Neues raus. Es war für H.P. Lovecraft allerdings einfacher, seiner mütterlichen Linie zu folgen. Und 1924 stellte er in verschiedenen Briefen fest, dass er wohl von einem Reverend George Phillips, der 1630 mit der Arabella aus Lincolnshire, England, rübergekommen sein soll und sich in Watertown, Massachusetts niedergelassen haben soll. Und Joshi sagt, dass man diesen Punkt, dass ein gewisser Reverend George Phillips rübergekommen ist, nicht bezweifeln müsse. Allerdings, und da wird er von Kenneth W. Fake unterstützt, man kann anzweifeln, dass eben Michael Phillips der Sohn von Reverend George Phillips war. Und Michael Phillips war wohl der Vater von Azar, beziehungsweise Azar Phillips. Also die Verwandtschaft der Phillips-Linie zu Michael Phillips ist ebenfalls nicht gesichert. Auch hier müssen wir einfach diese Spekulationen hinnehmen und sagen, gut, ab vor diesem Punkt wissen wir nicht genau, was passiert ist. Möglich ist es, aber es ist eher unwahrscheinlich. Sicher hingegen können wir sagen, dass sich Azef und Esther Whipple 1788 in Howard Hill, Foster, Rhode Island, dass sie sich da niedergelassen haben. Und tatsächlich hat H.P. Lovecraft 1929 den Phillips-Stammsitz in Foster besucht. Esther Whipple soll sogar mit Abraham Whipple verwandt sein und das ist ein Held aus dem Unabhängigkeitskrieg. Die beiden hatten 8 Kinder und jetzt kommt eine der interessanten Geschichten, ebenfalls so eine Seitengeschichte, die ich aber persönlich ziemlich interessant finde. Der jüngste männliche Sohn war Captain Jeremiah Phillips, der lebte von 1800 bis 1848 und der heiratete Roby Rothburn, die 3 Jahre älter war tatsächlich als er, also auch ungewöhnlich für die Zeit. In den 1820ern diente Captain Jeremiah Phillips in der Bürgerwehr. Und seine politischen Überzeugungen spiegeln sich jetzt nicht nur in seinem Engagement für die Miliz wider, sondern auch in der Tatsache, dass er seinen Sohn den mittleren Namen Van Buren gab. Also eben Whipple Van Buren Phillips, Lovecrafts geliebter Großvater. Und dazu muss man wissen, dass Martin Van Buren, der Vizepräsident von Old Hickory, also dem 7. Präsidenten der USA, Andrew Jackson war, der ebenfalls, Andrew Jackson war Gründer der Demokratischen Partei und tatsächlich der erste Präsident, der nicht zur Elite aus dem Unabhängigkeitskrieg stammte, aber Old Hickory trägt auch die Verantwortung für die Vertreibung der 5 zivilisierten Indianernationen, wo es eine ganze Menge Tote gab. Der spätere Martin Van Buren, der Vizepräsident, war selber von 1837 bis 1841 der 8. Präsident der Vereinigten Staaten. Also es ist diese Mittelnamen, die immer mal wieder auftauchen, wenn man sich Filme anschaut oder Bücher aus dieser Zeit. Das ist tatsächlich, um jemanden zu ehren, den man entweder bewundert hat oder der Familie beispielsweise Gutes getan hat. Und das ist die Herkunft des mittleren Namens Van Buren, weil Whipple Phillips ist schon eher normal. Whipple als Vorname zu Ehren von Esther Whipple, der Frau von Elsa Phillips. Und Van Buren eine Hommage an den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten.
Ja, okay, da kann ich nur sagen, gut, dass ich zusammen mit dir diesen Podcast mache, weil ich hatte mich heute schon bei der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, wo wohl dieser Name Van Buren herkommt. Ja. Oder Van Buren, weil das ist ja tatsächlich, er musste ja auch irgendwo aus den Niederlanden stammen.
Richtig.
Aber
richtig.
Ich hatte nun überhaupt gar keine Zeit oder Muße, naja, sagen wir es, keine Lust, mich da hinter zu klemmen und ja, habe ja jetzt eine schöne Erklärung geliefert bekommen.
Ja, weil dieser mittlere Name, der ist einfach ungewöhnlich.
Richtig.
Das war auch, als ich vor 20 Jahren oder länger die erste, die Biografie, diese verstümmelte Ausgabe aus dem Ullstein Verlag von Sprague de Camps Biografie gelesen habe, war mir dieser Name Whipple Van Buren. Damit konnte ich nichts anfangen. Mir war eigentlich nicht klar, wie heißt der denn jetzt, Van Buren oder Phillips? Ja. Und sehr, sehr viel später wurde mir die Sache mit Martin Van Buren einfach mal erzählt. Das ist klar, das war doch der und der. Und dann liest man in dem Zusammenhang die Geschichte von Captain Jeremiah Phillips und schon setzt sich eins zusammen und irgendwann findet man auch die Bestätigung, ja, das ist tatsächlich so. Das ist eine Ehrung an eine bestimmte Person und das ist Tradition in Neuengland. Das haben die ganz oft gemacht.
Ah, okay.
Ja. Ja. Interessant ist, ja, nein,
nach dir. Mir war noch auch eine Namensübereinstimmung aufgefallen. Das dürfte wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, die du eben beschrieben hast, dass das als Ehrung aufzufassen ist. Ich habe ja eben aus das Ding auf der Schwelle Azenet Waite erwähnt. Und das war eine literarische Figur. Tatsächlich gab es aber eine Waite Phillips, das war die Urgroßmutter der Phillips-Sippe. Und auch da, denke ich, wird das, nach dem, was du auch erzählt hast, wird das kein Zufall sein, dass eben Azenet Waite mit Nachnamen hieß. Ne? Wenn halt dieser Name Waite sowieso schon in Lovecrafts eigenem Stammbaum auch auftaucht.
Ja, richtig, richtig. Das sind alte Neuengland-Namen. Die tauchen, das ist so, man merkt es denen an, dass die von lange herkommen. Und dass Lovecraft, und darauf kommen wir mit Sicherheit, wenn wir uns über sein literarisches Werk unterhalten, alles sehr wohl kalkuliert benutzt. Sowohl die Namen als auch die Daten. Das ist nicht einfach so, dass er sich denkt, heute nehme ich mal 1711, eben in the tomb. Nein, das war das Datum, was auf dem Grabstein, den er da bei dem Spaziergang gesehen hat, drauf stand. Und immer wieder egal welche Daten man benutzt, ob es Hausnummern sind, wie in Call of Cthulhu, oder irgendwelche Straßennamen, man kann da was mit verbinden. Ein Beispiel, das ich bestimmt schon genannt habe, was ebenfalls kein Zufall ist, die Konstellation der Sterne, die er beschreibt in The Festival. Auch das ist astronomisch absolut korrekt und nachvollziehbar. Und das hat auch seine Bedeutung. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert, wie viel Mühe sich Lovecraft in diesen Details gibt. Und das werden wir auf jeden Fall besprechen, wenn es soweit ist. Erwähnen kann man noch, dass 1833 Jeremiah die Isaac Blanchard Wassermühle im Moosup River kaufte und bedauerlicherweise dort 1848 zu Tode gequetscht wurde, als sich sein langer Mantel in der Maschinerie verfing. Roby Rathbone Phillips, die Mutter von Whipple und seinen Geschwistern, starb tatsächlich im selben Jahr schon im Juli, etwas früher. Die beiden hatten 7 Kinder. Und von denen sind nur 4 älter als 5 Jahre geworden. Und diese Kinder waren von nun an Waisen. Ich kann nicht sagen, was jetzt aus den Kindern Susan, James und Abby geworden ist. James hat später geheiratet. Susan starb mit 23 und Abby mit 34. Das kann man wunderbar in diesem Family Tree nachlesen. Whipple soll nach einem Brief von Lovecrafts an Maurice Moe, den 1915 geschrieben haben, und das ist auch sehr merkwürdig, die East Greenwich Academy besucht haben. Das ist allerdings nicht gesichert. Er zog 1852 zu seinem Onkel James nach Delavan in Illinois, konnte aber das Klima dort nicht vertragen und ging zurück nach Foster. Und Lovecraft schreibt an Moe, dass Whipple dort tatsächlich eine kurze Karriere als eine Art Landschullehrer gemacht hat. Das war mir beispielsweise vorher überhaupt noch gar nicht bekannt.
Ja, über Whipple Van Buren Phillips hatten wir, glaube ich, schon in einer früheren Episode uns schon mal etwas ausführlicher unterhalten, aber
Ja.
wahrscheinlich noch nicht ausführlich genug.
Höchstwahrscheinlich.
Der hat ja nun wirklich ein sehr bewegtes Leben geführt und das hatten wir seinerzeit auch erwähnt, war ein Unternehmertyp, der jetzt nicht irgendwie auf eine Beschäftigung abonniert gewesen ist, sondern der hat einfach das getan, was ihm wahrscheinlich irgendwie erfolgversprechend erschien und war sich da auch nicht zu schade, komplett irgendwie nochmal was Neues anzufangen. Also es ist bei ihm auffällig, dass er teilweise ganz unterschiedliche Sachen gemacht hat und vielleicht müssen wir ihm auch nochmal eine Extra-Folge widmen. Dafür spricht auch, dass es eben im Internet diese Seite gibt. Ich komme jetzt nicht auf den Titel von dem Chris Paridas.
Ja.
Der hat ja in seinem Lovecraft gewidmeten Blog so eine ganze Sparte eingerichtet, die sich nur mit Whipple Van Buren Phillips befasst.
Es ist unglaublich, was Peridas da alles ausgegraben hat. Und ich würde auch sagen, dass wir die Whipple-Folge auf die große lange Liste schreiben. Denn der Einfluss von Whipple Van Buren Phillips auf H.P. Lovecraft ist natürlich, wie wir es ja schon öfters erwähnt haben, sehr, sehr, sehr groß. Aber auch, das sagtest du ja gerade, das bewegte Leben. Ich denke, da werden wir uns nochmal mit beschäftigen müssen. Das wird aber nicht in nächster Zeit sein, weil das eine ganze Menge Recherche erfordert. Aber ja, das machen wir einfach mal.
Genau, gutes Stichwort, die nächste Zeit. Ich bin nun langsam auch an so einem Punkt angekommen, wo ich meine, für die heutige Sendung alles gesagt zu haben. Das endete dann auch so ein bisschen mit Whipple Van Buren Phillips, beziehungsweise ich hatte mir hier notiert, der Hinweis darauf, dass wir dem mal eine ganze eigene Episode widmen werden. Ich kann vielleicht schon mal vorausschicken, dass wir uns demnächst noch einmal mit den Eltern von Lovecraft befassen werden. Da werden wir auch noch mal auf den Kenneth W. Fake Jr. zurückgreifen. Der hat einen ganz interessanten Aufsatz geschrieben, die Eltern Howard Phillips Lovecrafts. Und Kenneth W. Fake Jr. sollten wir auch auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil es sind drei sehr gute Publikation von ihm online erhältlich, dank der Mormonen. Die haben die digitalisiert, weil die generell sehr an Familienforschung interessiert sind. Ja, ja, die packen wir einfach in den Shownotes und guckt euch an. Guckt es euch an.
Es waren nicht die Amish.
Nein, das waren die Mormonen.
Es gibt Leute, die das verwechseln. Ja, ja, ja. Ja, okay, dann würde ich vorschlagen, die Aussicht auf die nächste Folge sind Mom and Dad Lovecraft. Da gibt es auch einiges zuzusagen. Und Whipple, Van Buren, Phillips werden wir in jedem Fall nicht vergessen. Gegebenenfalls erwähnen wir immer mal wieder andere Verwandte. Wir haben uns gar nicht mit den beiden Tanten Lillian und Annie, die sehr, sehr wichtige Personen in Lovecrafts späterem Leben geworden sind. Damit müssen wir uns auch noch beschäftigen. Und ich würde vorschlagen, das war es erstmal für heute. Ich verabschiede mich. Ich bin Mirko von den Arkham Insiders.
Ich bin Axel, ebenfalls von den Arkham Insiders. Wir hören uns wieder, wenn die Sterne richtig stehen.
Und sie werden richtig stehen. Ich weiß es.
Okay, dann.
Alles klar, ich sag tschüss.
Dann bin ich beruhigt. Von mir ebenfalls alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.